Einen schönen guten Morgen auch von mir. Wir feiern heute Palmsonntag und der für heute vorgesehene Predigttext kommt aus dem Philipperbrief. Ein Brief, der vor Freude nur so strotzt. Wir haben ja auch schon was gehört über die Freude, besonders auch im ersten Lied. Wenn wir aber bedenken, dass Paulus diesen Brief wo geschrieben hat? Im Gefängnis, ja. Da war es nicht gemütlich. Und die Haftbedingungen waren damals sehr streng. Fragt man sich, wie er so etwas schreiben konnte. Also ständig irgendwas mit Freude. Konnte sogar sagen, selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und will euch alle an meiner Freude teilhaben lassen. Wow. Was löst bei euch Freude aus? Worüber freut ihr euch? Schönes Wetter? Urlaub, Brückentage, Lohnerhöhung? Es gibt viele Gründe, ja. Manche freuen sich auch besonders über ganz viele Likes in den sozialen Medien. Wer freut sich schon über schwierige Zeiten? Wieder mal Zeit im Gefängnis verbringen. Cool. Ich glaube nicht, dass das so cool ist. Doch die Zeit des Paulus im Gefängnis trug zur Förderung des Evangeliums bei. Denn durch seine Gefangenschaft wurden viele Christen mutig, ihren Herrn zu bezeugen, Menschen von Jesus zu sagen. Auch Jakobus ist der Meinung, dass Prüfungszeiten ein Anlass zur Freude sein sollen, weil wir dadurch wachsen und unser Glaube gefestigt wird. Die Gemeinde in Philippi war ja schon ein positives Beispiel für andere Gemeinden. Aber selbst bei ihnen gab es Dinge, die nur suboptimal waren. Darum nannte Paulus Jesus als Vorbild, dem sie nacheifern sollten. Und davon handelt auch unser Predigttext für heute. Philipper 2, 5 bis 11. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. Worin sollten die Briefempfänger Jesus als Beispiel nehmen? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, müssen wir den Kontext beachten, also den Zusammenhang. Was steht vor dem Predigttext? Das ist das Erste, was man mal tut normalerweise bei der Bibelauslegung. Man möchte ja nicht Informationen in den Text hineinlegen. Da steht in Vers 3, seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten und an euren eigenen Vorteil, sondern seid auch auf das Wohl der anderen bedacht. Anscheinend war die Gemeinde in Philippi doch noch nicht so vollkommen, sonst hätte es der Paulus ja nicht schreiben müssen. Er konnte sogar sagen, ich kenne keinen, der so aufrichtig wie Timotheus um euch besorgt ist. Alle anderen sind nur auf sich konzentriert, also nur auf sich, ihr Wohl betreffend, aber nicht, was Christus wichtig ist. Die menschliche Selbstzucht steht dem Geist Gottes entgegen. Sie kann laut Paulus unter anderem Streit und Rivalität, Uneinigkeit und Spaltungen hervorbringen. Mangelnde Einheit und Spaltungen zeigen sich beispielsweise auch darin, dass man sich wegen unterschiedlichen Bibelauslegungen, also Interpretationen, entzweit. Da gibt es heute viele Beispiele. Der eine folgt der Lehrmeinung oder dem Lehrer und andere einem anderen. Und jetzt, darüber kann man sich dann entzweien. Es wird immer in Auslegungsfragen unterschiedliche Meinungen geben. Aber lassen wir es nicht so weit kommen, dass dadurch Rivalitäten unter uns entstehen. Lass uns vielmehr in der Bibel forschen, wie es die Gemeinde in Beröa gemacht hat, und uns unsere eigene Meinung bilden. Das bewahrt davor, fragliche Interpretationen unreflektiert zu übernehmen. Die Gemeinde in Philippi sollte also am Beispiel Jesu lernen. Also noch mehr die Interessen ihrer Mitchristen im Blick zu haben und sich auch über den Erfolg anderer zu freuen. Jesus war auch ein Vorbild im Vergeben. Als er am Kreuz hing, konnte er sagen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das spricht er über seine, also die ihn ans Kreuz gebracht haben. Über diese Menschen, die total gegen ihn waren, denen hat er vergeben. Und wir sollen auch so wie Jesus unseren Schuldigern vergeben. Wir können Jesus sicherlich nicht in allem nachahmen, denn er war sündlos und er erlöste die Menschen. Und wer kann das schon nachahmen? Dennoch gibt es viele Menschen, die nach ihrem eigenen Weg, also Erlösung suchen oder nach dem Motto, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Manche öffnen sich sogar neuen Offenbarungen. Dazu möchte ich ein Beispiel erzählen aus meiner Arbeit als Bibelübersetzer in Papua-Neuguinea. Ich hatte ein größeres Übersetzerteam für die erste Übersetzung Sinaugoro. Und dann kam eines Tages einer aus dem Nachbardorf und klopfte an die Tür. Rata, kamasi loi muai. Au maki kota banawara kavumu. Wevara wanagi grauwena nuranai. Achso, ich spreche an Sinaugoro. Er hat dann gesagt: Freund, also ich wäre auch bereit mitzuhelfen bei der Übersetzungsarbeit. Okay, ich kann helfen, die Offenbarung zu übersetzen. Okay, Offenbarung. Ich habe besondere Offenbarungen. Wir übersetzen nur, was da im Urtext steht, aber nichts. Die Offenbarung sagt ja selbst, wer etwas hinzufügt oder wegnimmt, der sei verflucht. Hat ihn gar nicht gestört. Der steht vor mich so: Ich trage die Schuld der Welt. Sage ich: Nein, Moment, das brauchst du nicht, das hat Jesus gemacht. Und hat sich was verändert, aber da mache ich jetzt Schluss, das erzähle ich jetzt nicht weiter. Der Mann war besessen. Nun, dieses Beispiel mag extrem klingen, aber es gibt in unserer Welt sehr viele Angebote, die von der biblischen Offenbarung abweichen und eigene Wege der Erlösung propagieren. Die einen wollen durch Meditation Erleuchtung erlangen, um dadurch Gott oder einem Vollkommenheitsideal näher zu kommen. Wir müssen zum Buddhismus, Hinduismus gehen zum Beispiel und auch andere Gruppen. Oder denken wir an die Fülle der esoterischen Angebote. Die Heilung, inneren Frieden, Erfüllung, Erfolg im Leben, spirituelle Erkenntnis, persönliche Transformation und alles Mögliche uns versprechen. Leider bringen uns diese Angebote letztlich nicht weiter, sondern in Teufelsküche. Doch was macht Jesus anders? In Vers 6 heißt es, dass Jesus in allem Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Luther übersetzte, er war in göttlicher Gestalt. In der Gestalt Gottes sein bedeutet, Gott gleich zu sein. Nicht in dem Sinn, dass die beiden göttlichen Personen, Gott Vater und Gott Sohn, eins wären, identisch wären. Nein, Gott ist nicht eine einzige Person, die zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Formen erschien, wie etwa der Modalismus es uns glauben macht. Der Evangelist Johannes bezeichnet Jesus als das Wort Gottes, das auch Gott war. Und er war von Anfang an bei Gott. Und dieser Anfang ist nicht der Anfang, wie am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist ein ganz anderer Anfang. Eigentlich gar kein Anfang. Wie der Psalmist über Gott sagt, du bist seit Ewigkeit. Jesus war schon immer da. Als Jesus auf die Erde kam, entäußerte er sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Sich zu entäußern oder entleeren ist ein Bildwort, eine Metapher, die besagt, dass Christus sich selbst erniedrigte, indem er die Gestalt eines Menschen annahm. Das bedeutet, er verzichtete auf seine Vorrechte und stellte sich auf unsere Stufe. Er ging sogar so weit, dass er als Verbrecher am Kreuz für uns starb. Jesus hat alles losgelassen. Er entäußerte sich selbst, bedeutet aber nicht, dass Jesus bei seiner Menschwerdung seine Gottheit ablegte, wie manche meinen. Dafür gibt es ganz klare Hinweise im Neuen Testament. Erstens, Jesus war ohne Sünde. Wenn Jesus seine göttliche Natur völlig abgelegt hätte, wäre er nicht sündlos gewesen. Im Hebräerbrief heißt es, dass er heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern geschieden war. Das heißt, er war einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterschied. Denn um unsere Sünde sühnen zu können, musste er ein perfektes Opfer darbringen. Er wird mit einem Opferlamm verglichen, an dessen Blut nicht der geringste Fehler oder Makel war. Zweitens, Jesus wird im Neuen Testament mit Gott identifiziert. Jesus ist die Erfüllung vieler alttestamentlicher Verheißungen, wie zum Beispiel Jesaja 40,3. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Dieses Wort nimmt Markus auf im Neuen Testament und interpretiert es auf Jesus und auch andere Evangelisten. Das Wort Herr ist hier der Gottesname, Yahweh. Manche sagen Jehova. Das wird auf Jesus übertragen, also der Ewige. Und auch Gott, Elohim steht da im Hebräischen. Jesus ist Gott sozusagen. Und an vielen Stellen im Neuen Testament werden diese Prädikate, die auf Gott im Alten Testament zutreffen, auf Jesus übertragen, weil er eben auch Gott ist. Drittens, Jesus hatte die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Als Jesus einem Gelähmten seine Sünden vergab, waren die Pharisäer und Schriftgelehrten sauer. Ja, nur Gott kann Sünden vergeben. Das bildet er sich ein. Jesus sagt, der Menschensohn hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und das unterstreicht er noch dadurch, dass er ihn auch heilt. Steh auf und geh. Ja, Jesus, viertens, ist der Menschensohn. Nicht irgendein Menschensohn. Also das Wort ist ja von Hebräisch, Ben Ha-Adam, der normale Mensch, ist ein Menschensohn. Aber Jesus war nicht ein normaler Menschensohn, sondern der Menschensohn, den Daniel in einer Vision gesehen hat. Er sah, wie eine göttliche Gestalt vom Himmel kam, die von Gott Macht, Herrschaft und ewiges Königtum erhält. Das ist Jesus, dieser Menschensohn. Darum konnte Jesus seine Jünger auch ermutigen, an ihn als Gott zu glauben, wenn er sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Er sagte zu Philippus, glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Und Jesus war auch Sohn Gottes. nicht irgendein Sohn Gottes. Der Begriff Sohn Gottes traf auf fromme Menschen zu, auf das Volk Israel, auch Engel wurden Sohn Gottes genannt. Aber Jesus war nicht ein Sohn Gottes, er war der Sohn Gottes. Also ist immer mit bestimmten Artikeln. Gott sandte Jesus als ewigen Sohn, der nicht gezeugt und nicht adoptiert wurde. Nein, er war schon immer Sohn, als er auf diese Erde kam. Johannes 3,16, die Übersetzung, einzig gezeugter oder eingeborener Sohn ist missverständlich. Eigentlich im Grundtext steht da, der einzige, einzigartige Sohn Gottes. Wenn wir uns also Jesus als Beispiel nehmen, dann bezieht sich das nicht auf seine Gottheit oder Rolle als Erlöser, sondern auf seine Liebe zu uns Menschen, seine Selbstlosigkeit und Bereitschaft, anderen zu vergeben. Er hat uns vorgelebt, was es heißt, einander zu achten, respektieren, anzunehmen und zu vergeben. Möge er uns dazu auch befähigen, das zu praktizieren. Jesus war bereit, viele Demütigungen in unserer kalten Welt auf sich zu nehmen. In Nazareth, wo er aufgewachsen war, erfuhr er Ablehnung, sodass er sagen konnte, wahrhaftig kein Prophet gilt etwas in seiner Heimatstadt. Dort wurde er nämlich nach der Predigt aus der Stadt hinausgetrieben und sie wollten ihn dann den Abhang hinunterstürzen. Zum Glück steht Schwäbisch Hall nicht auf dem Berg. Als Nachfolger Jesu bleiben auch uns Ablehnung, schwierige Zeiten und tiefe Täler nicht erspart. Der Alltag bringt genügend Herausforderungen und Prüfungen verschiedenster Art mit sich. Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, haben ohne Zweifel mehr Hindernisse zu überwinden. Eine neue Sprache lernen, neue Kultur, das kann Jahre dauern. Wer schon mal in einem fremden Land für längere Zeit gelebt hat, weiß, wovon ich rede. Ganz gleich, wie unsere täglichen Prüfungen und Bewährungsproben aussehen mögen, betrachten wir sie nicht nur als Bedrohung, sondern als etwas, das uns weiterbringt und standhafter macht. Klagen wir nicht Gott dafür an, denn laut Jakobus gibt uns Gott nur gute Gaben, gute und vollkommene Gaben. Er ist nicht launisch und ändert sich auch nicht. Aus diesem Grund sollten wir nicht vorschnell Gott für Dinge verantwortlich machen. Wäre Jesus nicht bereit gewesen, sich schuldlos in unsere Welt hinunterzubegeben, sich übelst mobben zu lassen, hätten wir keine Hoffnung auf Erlösung. Wir stehen nicht gerne als Verlierer da. Wer möchte sich schon als Verlierer geben? Es fühlt sich doch besser an, als Sieger zu sein. Manche wechseln sogar den Fußballverein, den sie unterstützen, wenn er absteigt oder so, weil es fühlt sich besser an, einen Verein zu unterstützen, der vorne dran ist. Deutschland hat gewonnen, gell? Also wir können jetzt wieder in Deutschland bleiben. Auch Jesus musste Niederlagen, Erniedrigungen, Demütigungen auf sich nehmen. Er stand menschlich gesehen oft als Verlierer da. Doch am Ende hat er alles gewonnen. Weil er sich selbst erniedrigte und losließ, darum hat ihn Gott an den höchsten Ort erhöht. Das Ziel oder Resultat der Erhöhung Christi und seiner allumfassenden Macht war, Verse 10 und 11, damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie die Wahrheit erkennen. Und darum ist es auch Gottes Absicht, dass sich einmal alle Knie beugen vor Christus und ihn als Herrn anerkennen. Doch wer das Neue Testament kennt, dass es nicht so geschehen wird. Denn es gibt viele, die das nicht wollen, die das ablehnen. Und Gott gibt eben hier auch Freiheit. Aber alle, die ihr Leben mit Jesus leben möchten, haben viel Grund zur Freude. Denn wenn Jesus mit Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, für alle Menschen sichtbar, so wie ein Blitz, der von Ost nach West über den Himmel zuckt, wie es die Evangelien berichten, dann dürfen diejenigen, die Jesus Christus lieben, ihre Häupter erheben und sich ermutigt aufrichten, weil ihre Erlösung naht. Ich fasse zusammen. Jesus hat seine Gottheit nie abgelegt, obwohl er sich selbst seiner göttlichen Möglichkeiten begrenzt hat. Seine Entleerung ist Ausdruck seines göttlichen Willens und Wesens. Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, loszulassen, zu lieben, untereinander zu achten und vergeben. Als Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu sollen auch wir Jesu Beispiel folgen. Vielleicht denkt jetzt jemand, der oder dem kann ich unmöglich vergeben. Das, so sehr ich will, das klappt nicht, funktioniert nicht. Wenn da Blockaden sind, dann kann Jesus die brechen. Und wer selbst nicht weiterkommt, kann auch Leute bitten, für ihn oder für sie zu beten. Worin wir Jesus nicht als Beispiel nehmen können, ist in Bezug auf seine Sündlosigkeit und Rolle als Erlöser und Herr, der am Ende der Zeit in Macht und Herrlichkeit für alle sichtbar wiederkommen wird und regieren wird. Diesen Herrn wollen wir bezeugen und ihm dienen. Möge er uns dazu befähigen. Ich schließe mit einem Wort aus Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Haben wir vorhin schon mal im Lied gehört, Anklänge dazu. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Deine Güte und Liebe, du sagst Güte und Barmherzigkeit, werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also dieses Folgen, im Hebräischen Yirdefuni, Radav, das heißt verfolgen eigentlich. Ja, so wie Feinde einen verfolgen. So wird Gottes Liebe und Barmherzigkeit uns verfolgen. Cool, ne? Und dann werden wir auch überfließen von dieser Güte und Liebe Gottes. Ja, immer wieder Zeit nehmen, Einhalt, nicht so viel machen und so viel arbeiten, dass die Batterie platt ist nachher. Das hilft auch keinem weiter. Ja, Jesus will uns beschenken, er will uns füllen mit seiner Liebe. Und lassen wir uns füllen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Herr bist, unser Gott, dass du zu uns gekommen bist, um uns zu erlösen, um uns dein Leben zu schenken. Herr, wir preisen dich und beten dich an und hilf du uns auch, einander anzunehmen, zu respektieren, achten und auch zu vergeben. Mache du uns fähig, Herr. Amen.